Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Theater in Köln, Oper in Wien, die Leipziger Buchmesse und das große Drama um die Springerpresse. Ein reines Männerstück wird dort gespielt. Über all das werden wir sprechen. Für eine Schmierenkomödie ist das ganze Theater rund um den Springer-Chef Matthias Döpfner und den ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt zu kompliziert. Für eine Tragödie fehlt die finale Fallhöhe. Also nennen wir es einfach ein ganz, ganz großes Drama, das da gerade geboten wird. Der MeToo-Skandal rund um Reichelt, sein spektakulärer Rauswurf, eine Männerfreundschaft, die in Feindschaft umgeschlagen ist. Der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre, der sich als Ex-Springer-Mitarbeiter auch noch medienwirksam ins Getümmel stürzt. Und jetzt auftritt Holger Friedrich. Er ist Verleger der Berliner Zeitung und hat berichtet, er habe vom Ex-Bildchef Reichelt Material über Vorgänge im Hause Springer bekommen und er habe den Verlag, den Springer Verlag, darüber informiert und das Material vernichtet. Was für eine Gemengelage. Muss uns dieses Drama interessieren? Ja. Denn es wirft grundsätzliche medienethische Fragen auf und darüber möchte ich nun mit Christian Schicher sprechen. Er ist Professor für Medienethik an der Universität Erlangen und jetzt am Telefon. Herr Schicher, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich denke, wir sollten anfangen mit der Wochenzeitung Die Zeit. Als sie vor 2 Wochen Chats von Springer-Chef Döpfner veröffentlichte, da widersprach die Zeit-Journalistin Katrin Gilbert im Deutschlandfunk der Behauptung, es handele sich um persönliche Kommunikation von Döpfner und sie sagte...
Also Sie behaupten, es seien persönliche. Wir sagen nicht, es sind persönliche Nachrichten, sondern es sind tatsächlich Arbeitsnachrichten, die wir ausgewertet haben. Was ich persönlich überraschend fand, ist, dass das, was immer Spekulation war, dass das wirklich mit einer Konsequenz in diesen Nachrichten bestätigt wurde.
Soweit die Zeitjournalistin Katrin Gilbert. Herr Schicher, wie schätzen Sie denn die Veröffentlichung in der Zeit ein? War das medienethisch gesehen okay?
Aus meiner Sicht war das medienethisch okay und zwar genau aus dem Grunde, den die Kollegin gerade dargestellt hat. Es ging ja nicht um irgendwelche privaten oder gar intimen Dinge, die hier über Matthias Döpfner berichtet worden sind, sondern es ging letztendlich um Aussagen, die Matthias Döpfner getroffen hat gegenüber Spitzenpolitikern wie beispielsweise Angela Merkel, seine Einstellung zu ostdeutschen Menschen und vieles mehr. Das waren also insgesamt sehr politische Aussagen, die kombiniert waren mit Vorurteilungen, Stereotypen, Behauptungen und das alles hat sich ja im Grunde genommen abgespielt in einem Kreis, wo es um Medien, Medienberichterstattung geht und es ging darüber hinaus ja auch darum, dass er dafür plädiert hat, die FDP zu unterstützen, beispielsweise durch die Bild-Zeitung und das sind alles keine privaten Themen, das sind politisch relevante Themen, die er in seiner Funktion als prominenter und einflussreicher Verleger letztendlich missbraucht hat.
Also politische Aussagen, mit denen er Einfluss als Verleger auf die Redaktion macht und damit auch die Unabhängigkeit der Redaktion beschädigt?
Genau, und das ist ja genau das, was er in öffentlichen Statements immer bestritten hat. Also er hat ja ganz klar gesagt, auch als Vorsitzender des Verlegerverbandes, dass es da eine klare Trennung geben muss zwischen journalistischer Unabhängigkeit und dem verlegerischen Einfluss. Und dem ist er ja offensichtlich nicht nachgekommen. Das zeigen zumindest seine eigenen Ausführungen.
Nun sagt der Verleger Holger Friedrich von der Berliner Zeitung, der sieht das anders. Er gibt jetzt den Moralisten und sagt, es sei eine neue Debatte über Medienethik notwendig, erforderlich. Brauchen wir eine neue medienethische Debatte an diesem Beispiel?
Natürlich kann man sich immer kontrovers darüber Gedanken machen, inwiefern Dinge nicht veröffentlicht werden sollten. Und wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, irgendwelche privaten Details über beispielsweise das Liebesleben von Herrn Döpfner zu veröffentlichen, wäre ich direkt auf seiner Seite. Das geht niemandem etwas an. Was privat und persönlich ist im eigenen Sinne, ist im Grunde genommen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber hier geht es ja nicht um private Dinge. Hier geht es ja letztendlich um politische Statements, um Aussagen, um den Versuch der Einflussnahme und um die klassische Doppelmoral, also dass man in öffentlichen Reden das eine behauptet, aber in diesen Chats genau das Gegenteil formuliert. Und das öffentlich zu machen, finde ich vollkommen legitim.
Also ein öffentliches Interesse.
Aus meiner Sicht auf jeden Fall, zumal Herr Döpfner ja unfassbar einflussreich und prominent ist und auch sehr wohlhabend ist und in exponierter Position sich befindet. Und was ich nicht so richtig begreifen kann, ist, wie leichtsinnig er da, selbst wenn es sich um, ja, im Grunde genommen Kommunikation zwischen vermeintlichen Freunden handelt, wie leichtsinnig er ist im Umgang mit derartigen Statements. Denn man müsste sich ja eigentlich darüber im Klaren sein, dass sowas vielleicht dann doch mal tatsächlich rauskommt. Mhm. Genau, das ist ja jetzt offensichtlich auch passiert.
In der FAZ heute steht, Friedrichs Meldung an Springer könne Informationsverrat sein. Die Zeitung zitiert dann auch den Pressekodex, Ziffer 5. Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis. Was halten Sie von diesem Vorwurf des Informationsverrats?
Ja, also die Frage ist ja, ob jemand verraten worden ist und was verraten worden ist. Also grundsätzlich gilt es ja so, also es gibt da zwei Maximen aus meiner Sicht. Das erste ist tatsächlich, dass Informanten nicht weitergegeben werden müssen. Das ist ja auch bei Gericht ein gängiges Muster und ein Recht für Journalistinnen und Journalisten, genau wie für Ärzte oder Pfarrer, Anwälte. Also die sind durchaus in der Lage und sollten auch tatsächlich sich da bedeckt haben. Das ist das eine. Das zweite ist eben Kontrolle und Kritik. Also wenn Missstände auftreten, wenn die Mächtigen letztendlich sich nicht angemessen benehmen und wenn Enthüllungen da sind, dann ist es auch eben die Aufgabe der Presse, darüber zu berichten. Und genau das ist jetzt eben gerade erfolgt. Und insofern halte ich es auch für legitim.
Nochmal zurück zu der Zeitveröffentlichung. Der Verleger Friedrich wirft der Zeit ja indirekt auch vor, mit der Veröffentlichung sich auf die Ebene des Boulevards begeben zu haben. Die Geschichte hat ja auch zweifellos unterhaltende Aspekte. Hat denn die Zeit im Stil einer Boulevardzeitung ihre Ergebnisse inszeniert?
Nein, also das ist überhaupt nicht der Fall. Also Boulevardberichterstattung ist das, was die Bild-Zeitung macht, das, was die sogenannte Yellow Press macht. Also wenn ich mir für Jugendliche solche Formate wie InTouch anschaue oder Frau im Spiegel, Bunte Gala, all diese Formate, also die machen sich tatsächlich Gedanken über das Liebesleben von Prominenten, um Krankheiten, um Trennungen, aber auch um erfreuliche Dinge. Also da geht es ausschließlich um Privates und Persönliches und das hat die Zeit absolut nicht gemacht. Die hat das also entsprechend eingeordnet, die hat vernünftig recherchiert und hat genau das gemacht, was kritischer Journalismus eigentlich leisten sollte.
Und was können wir jetzt lernen aus diesem ganzen Vorgang, aus diesem Drama, Herr Schicher?
Das ist, glaube ich, schon ein guter Stoff wäre, um ihn weiter zu verfilmen. Herr Stuckrad von Barra hat das ja entsprechend schon publizistisch genutzt und ich persönlich fände das sehr reizvoll, das in Theaterform oder Filmform weiter aufzugreifen.
Der Ex-Bild-Chefredakteur Reichelt gegen den Springer-Chef Döpfner, der Verleger Friedrich gegen die Zeit und gegen Reichelt. Ein großes Drama, übrigens ein reines Männerstück, das da gespielt wird. Der Medienethiker Christian Schicher war das, Professor für Medienethik an der Uni Erlangen-Nürnberg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Schicher.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es ist ein starker Stoff, 2500 Jahre alt, die Troerin von Euripides. Aktuell durch alle Zeiten, bis heute die Frauen von Troja, die nach der Eroberung der zerstörten Stadt in den Ruinen leben und sich den siegreichen Männern als Sklavinnen ausliefern müssen. Ähnliches ist 2014 etwa 3000 Jesidinnen widerfahren, Frauen und Mädchen, die in die Hände des sogenannten IS gefallen sind. Das Leid der Troerin, wie es Euripides verarbeitet hat, ist jetzt am Schauspiel Köln zu sehen, in einer Inszenierung von Lucia Bila. Wir hören einen Szenenausschnitt.
Alle Männer, Söhne, Brüder, wie große Trauervögel die Gruben, in die man ihre Leichen wirft. Die Waage der Gerechtigkeit ist ausgehängt. Wir Troerinnen haben kein Gewicht. Ein Nichts sind wir. Rauch eines Feuers, das erloschen muss. Vergangen und vergessen. Weiter geht der Gang der Welt.
Und weiter geht der Gang der Welt. Ein Ausschnitt aus der Troerin-Inszenierung von Lucia Bila am Schauspiel in Köln. Christoph Orem hat für Fazit die Premiere gesehen, ist jetzt live zugeschaltet. Herr Orem, guten Abend.
Guten Abend.
Vergangen und vergessen. Mit welchen theatralen, auch dramaturgischen Mitteln versucht denn die Regisseurin Bila, diesem Vergessen entgegenzuwirken?
Das ist jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen witzig, weil wir ja gehört haben, dass ja sehr viel Sprache benutzt wird in diesem geflüsterten Ton. Das war übrigens Alina Heipe, die hier als Cassandra also diese Prophezeiung erstmal ausspricht und dann aber auch beschreibt, dass alle Männer und Väter, Brüder und so weiter getötet worden sind. Der ganze Abend kommt nämlich eigentlich ohne viele Worte aus. Das ist sehr viel körperliches Theater, sehr viel szenisches Theater, in dem nur das Allernötigste gesprochen wird. Der Abend ist dreigeteilt. Das heißt, wir haben einmal Cassandra, die alleine vor der Bühne steht, ein weißer Vorhang vor der Bühne steht und eben in diesem Flüsterton in eine Kamera hinein, mit einem Mikrofon natürlich verstärkt, der Hälfte des Publikums diese Prophezeiung erzählt, während die andere Hälfte des Publikums sich hinter dem weißen Vorhang in einer Installation befindet, in der verschiedene Räume aufgestellt sind, die sozusagen das gerade noch lebendige Troja darstellen. Und dann am Ende werden die beiden Zuschauergruppen zusammengeführt und man sitzt auf der Bühne und bekommt dann sozusagen das zu sehen, was das Stück Euripides, die Troerin, wirklich ausmacht.
Das klingt ja szenisch ziemlich interessant. Ist denn der Text nur Ideengeber oder steht die Dichtung von Euripides doch irgendwie im Zentrum?
Es ist tatsächlich so, dass der Stoff natürlich hier aufgearbeitet wird, aber durch diese Dreiteilung bekommt das halt einen ganz eigenen Charakter. Also es wird wirklich ganz, ganz wenig nur gesprochen. Gerade im dritten Teil haben wir eben 6 Frauen auf der Bühne. Wir haben die Königin, wir haben Helena, wir haben Hekabe, wir haben die Frauen, denen eben die Versklavung droht. Die spielen miteinander, die machen große Gesten, die sind in roten Kostümen unterwegs. Rot, das Blut, in dem sie getränkt sind, das Blut ihrer Männer, das Blut auch des Krieges. Und was vorher halt passiert, ist tatsächlich so, dass die Sprache gar nicht so eine große Rolle spielt. Es ist mehr eine Stimmung. Und dieses Parallele von Cassandra vor der Bühne und dass man selbst dann als Zuschauer in verschiedenen Räumen hinter dieser Bühne herumgehen kann, das ist ein ganz, ganz spannendes und tolles Erlebnis, das einen starken Eindruck hinterlässt, ohne dass man wirklich den Text bräuchte. Es ist klar, hier wird Leid von Frauen, denen Unrecht geschieht, die Krieg erlebt haben, erzählt.
Und ist es dann letztendlich auch schlüssig, dass dann ausschließlich Frauen auftreten?
Das ist natürlich insofern schlüssig, als dass hier dann am Ende diesen Frauen auch noch einmal eine Stimme gegeben wird. Ganz am Ende sagen sie nämlich doch noch mal etwas. Ganz am Ende wird betont, dass sie nicht nur noch Trauer empfinden, sondern dass sie auch eine Wut empfinden. Und Wut ist eben etwas, was, vielleicht zu einer Rache führt. Wer weiß, wo es hinführen kann, aber auf jeden Fall ist das etwas, was Frauen häufig in der Geschichte auch versagt wurde, dass sie eben auch wütend sein dürfen, ohne jetzt, eine wütende Emanze zu sein oder so. Und das ist so einer der Schlüsselmomente dieses Abends, wenn sich dann die Gruppe von Frauen in roten Kostümen eigentlich schon fast wie, Monster auf von der Bühnenhintergrund in den Vordergrund bewegt und eben diesen Text sagt, wir sind die Wut und das ist die Zukunft. Das ist dann schon ein sehr, sehr starker Abschluss für einen Abend, der ohne viele Worte ausgekommen ist.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Orem, dass die Regisseurin Bieler ja irgendwie doch auch auf Überwältigung setzt?
Vor allen Dingen in diesem letzten Teil, wie gesagt, das ist ja eine klare Dreiteilung und im dritten Teil ohne Worte muss man natürlich große und starke Bilder schaffen und das schafft sie auf jeden Fall. Mit dabei, das muss ich jetzt wohl auch sagen, ist wirklich der Soundtrack, der Sounddesign, die Komposition von Jakob Suske sehr, sehr wichtig, der da so einen sehr ätherischen, sehr dichten und sehr lebendigen Sound schafft, der eben dann auch zusammengeführt wird von Lucia Bieler mit dem Geschehen auf der Bühne und das ist schon, obwohl es über 2 Stunden war, nicht viel gesprochen wurde und durchaus auch Längen hatte, hat es irgendwie einen doch immer wieder auch mitgenommen und am Ende dann tatsächlich, überwältigt, aber auch berührt.
Die Trojaner sterben im Gemetzel, die Troerinnen überleben und wir leben ja auch in Kriegszeiten, da ist es natürlich eine naheliegende Frage, gibt es irgendeine mögliche Brücke zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine?
Ich denke, es gibt eine Brücke zu all den Kriegen, die es gibt und die es vielleicht auch gegeben hat. Also es gibt jetzt keine Aktualisierungen oder Anleihen auf dieses Thema direkt hin. Aber es ist natürlich so, dass hier das Schicksal von Frauen erzählt wird. Und das ist ja auch nicht zufällig, dass dieser Text so lange überlebt hat und auch noch immer wieder auf den Bühnen gespielt wird. Und da gibt es diese Anklänge und wie ich meine, diese Wut von Frauen, die versklavt werden, von Frauen, die vergewaltigt werden. Diese Wut wird hier in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist natürlich auch eine Art von Emanzipation aus einer Opferrolle, indem man sagt, wir sind aber wütend, wir sind noch wer, das sind unsere Körper und für die stehen wir ein.
Lucia Bieler inszeniert am Schauspiel Köln die Troerinnen von Euripides. Christoph Orem hat für Fazit die Premiere gesehen und war live aus Köln zugeschaltet. Besten Dank, guten Abend, Herr Orem.
Gestern haben wir ausführlich über den Auftakt der Leipziger Buchmesse hier in Fazit berichtet und auch mit dem Preisträger Dinča Gyöceta gesprochen. Jetzt wollen wir das Messegeschehen aufgreifen und aus Leipzig vom Messegelände, aus den Messehallen zugeschaltet ist meine Kollegin Stefanie von Oppen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Gestern also der große Auftakt. Ist heute nun so etwas wie Messebetriebstemperatur entstanden? Ist die erreicht?
Absolut, das kann man wohl so sagen. Aber vorher möchte ich doch noch kurz erzählen, ich konnte nicht umhin, nochmals bei der Verlegerin des Mikrotext-Verlages, in dem das Belletristik-Preisträgerbuch erschienen ist, vorbeizugehen, einen Tag nach der Frohen Botschaft. Und ich war tatsächlich die Erste, die ein Interview mit Nicola Richter geführt hat. Und ich möchte ganz gerne, vielleicht hören wir da mal rein, was sie gesagt hat.
Jetzt im Moment freue ich mich einfach immer noch sehr. Ich glaube, ich laufe seit 23 Stunden mit einem Grinsen im Gesicht herum. Okay, ich habe auch geschlafen. Und wir verkaufen natürlich viele Bücher. Und jede Minute kommt hier jemand an den Stand und sagt, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ich wusste es. Und das ist wirklich wunderschön.
Ja, und direkt neben dem Mikrotext-Verlag ist der Eli-Verlag. Und das ist der Verlag von Dinča Gyöceta, der ja den Belletristikpreis bekommen hat. Und den habe ich dann gleich auch noch gefragt, wie es ihm denn geht nach 24 Stunden. Und das hat er gesagt.
Nach 24 Stunden stehe ich wieder am Stand vom Eli-Verlag und versuche, den Autor Dinča zu vergessen und versuche momentan nur als Verleger Dinča Gyöceta zu denken, zu handeln.
Ja, und das hat er heute nämlich auch schon wieder sehr intensiv getan. Dinča Gyöceta ist nämlich heute nochmal ausgezeichnet worden, nämlich mit dem Konrad-Wolf-Förderpreis. Die Konrad-Wolf-Stiftung ist die Stiftung der unabhängigen Verlage und da ist heute eben dieser Preis verliehen worden. Also Dinča Gyöceta ist nur so überschüttet mit Preisen in diesen Tagen, schlägt sich aber, wie ich gesehen habe, extrem souverän. Ja, und dann habe ich auch von einer ganz anderen Seite der Buchmesse zu erzählen, was ja sehr auffallend ist auf diesem großen Gelände. Nach diesen 3 Jahren platzt diese Buchmesse sowieso aus allen Nähten. Und was auch auffallend ist, es gibt wahnsinnig viele und ich glaube noch viel mehr als sonst von diesen jungen Leuten oder auch älteren Leuten, die sich verkleiden und zwar immer nach irgendwelchen Mangas, also diesen japanischen Comics und wirklich in den fantasievollsten, irrsten Kostümen durch die Gegend laufen. Da habe ich tatsächlich auch mit einigen von ihnen gesprochen, die mir dann erzählt haben, was es für sie bedeutet und wie teuer teilweise 1.000 Euro ihre Kostüme waren und was sie auch so im wahren Leben machen. Zum Teil sind die Sozialarbeiter, Krankenschwestern und Pfleger und dergleichen. Mit einem habe ich gesprochen, der 12 Stunden lang eine Intensivbetreuung bei einem behinderten Kind macht. Und diese Messe ist halt die Gelegenheit für diese Leute, einfach mal in einen totalen Eskapismus zu verfallen. Also das ist so eine ganz andere Seite der Buchmesse und eine Parallelwelt geradezu zu vielen anderen Veranstaltungen auf der Messe.
Und dann war ja, Frau von Oppen, auch die Ukraine ein großes Thema heute auf der Buchmesse. Die Ukraine einerseits, aber auch natürlich insgesamt Südosteuropa.
Genau, also da habe ich tatsächlich vor allem mich an einem Stand aufgehalten, in dem ganz viele Veranstaltungen zur Ukraine stattgefunden haben. Unter anderem habe ich da eine junge Frau erlebt, die in einem ganz neuen Band auftaucht, den Katharina und Katarzyna Mischenko herausgegeben haben. Dieser Band heißt Aus den Nebeln des Krieges und das ist eine Sammlung von Geschichten, von Essays von Menschen in der Ukraine, die eben sich auseinandersetzen mit der Situation des Krieges. Und da, wie gesagt, war diese junge Frau, die nach Deutschland exiliert ist mit 2 Kindern, aber ihren Mann in der Ukraine zurückgelassen hat. Und sie hat halt erzählt, was es für sie bedeutet, hier zu sein mit ihren beiden Kindern, während der Mann, um eben zu kämpfen, dort in der Ukraine geblieben ist. Und das war eine der Veranstaltungen, die mich ganz besonders beeindruckt haben. Und dann gab es eine weitere Veranstaltung aus der Ukraine, Wörter im Krieg, ein Buch aus dem kleinen Verlag Fototapeta wurde da vorgestellt. Fototapeta übrigens gibt immer sowieso tolle Bücher über gerade diese Thematik heraus und dieses Wörter im Krieg befasst sich eben mit der Veränderung von Sprache oder von der Bedeutung bestimmter Wörter im Krieg. Und da würde ich ganz gerne ganz kurz zitieren, also ein Gedicht ist da eingangs zu lesen und da steht dann, und dann müssen wir auch noch die Sprache wieder aufbauen, damit Kerze nicht mehr Bunkerlicht meint, damit der Vogel wieder Federn bekommt, damit Blumen aufhören, Feuer zu spucken, damit der Keller wieder zur Bleibe süßer Marmelade Wiesen und keimender Kartoffeln wird. Das ist so ein kleiner Auszug aus diesem Gedicht. Dieser Band ist herausgegeben worden von Ostap Sylwinski, der aber leider selber nicht kommen konnte, weil er zu jung ist und eben wehrdienstpflichtig ist. Der war dann per Video zugeschaltet und hat eben das von dem Projekt erzählt. Und zwar sind da viele Autoren aus der ganzen Ukraine dran beteiligt gewesen, die ihm ihre Assoziationen zu bestimmten Wörtern eben von A wie Abschied bis hin zu Z wie Zimmer erzählt haben. Und da würde ich noch ganz gerne erwähnen, ein Wort, das da auch auftaucht, Erdkeller, also E wie Erdkeller. Und da erzählt eine gewisse Natalia von der Situation, wie eine Oma mit ihrem Kind im Erdkeller versteckt ist und das Kind möchte so gerne spielen, weil draußen Frühling ist. Und dann sagt die Oma aber, nein, das geht nicht. Und dann fragt das Kind, Oma, wie sagt man in ihrer Sprache, töte mich nicht? Also das ist so eins von vielen Beispielen für diesen unglaublich beeindruckenden Band, der da heute vorgestellt wurde, Wörter im Krieg. Und das am Stand der Ukraine.
Dann haben Sie auch noch die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch erlebt. Was war das da für ein Auftritt?
Ja, Svetlana Alexejewitsch, die ja den Literaturnobelpreis 2015 bekommen hat und auch den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung schon 1998, die war da, um ihren neuen Verlag vorzustellen. Die hat nämlich einen Verlag gegründet in Belarus. Also während dort eigentlich alle Verlage gerade schließen, hat sie genau das Gegenteil getan. Und dieser Verlag heißt Pflaumenbaum Verlag und wird finanziert oder beziehungsweise sie hat ihn finanziert aus den Geldern für diesen Literaturnobelpreis unter anderem. Und da veröffentlicht sie explizit Bücher aus Belarus und auf Belarussisch. Und sie selber hat immer auf Russisch früher geschrieben und ist jetzt eben natürlich auch zum Belarussischen gewechselt. Und so hat sie sich dazu geäußert.
Я 30 лет, даже больше, писала историю вот этой великой утопии. А утопия говорила на русском языке везде. Я писала на русском языке. А сегодня...
Genau, sie sagt da eben, dass sie lange Zeit mit Belarus gar nicht so viel anfangen konnte, obwohl sie selber Belarusin ist, aber eben inzwischen eine absolute Verfechterin dieser Sprache ist. Und in ihrem Verlag, der eben Pflaumenbaum Verlag heißt, nach einer belarussischen Autorin, die vor langer Zeit gelebt hat und damals eben aufhören musste zu veröffentlichen, weil sie dann heiratete und dann ihr Mann als Schriftsteller arbeitete. Und darum also dieser Pflaumenbaum Verlag. Und sie gibt vor allem Frauen auch die Möglichkeit, in ihrem Verlag zu veröffentlichen. Und die Bücher werden auch sehr viel gelesen. Also besonders werden sie allerdings wahrgenommen von den Exil-Belarussen, beziehungsweise inzwischen ist ja auch schon nicht mehr in Belarus, sondern muss jetzt kürzlich auch nach Vilnius wechseln, wahrscheinlich eben den Gründen, dass auch da jetzt die Luft ein bisschen dünn geworden ist in Belarus, obwohl sie das eigentlich erst sehr geschickt eingefädelt hatte. Genau, auf jeden Fall werden diese Bücher viel gelesen in der hiesigen Community und sie erzählte mir dann auch noch, dass die dann ganz oft versuchen, die wiederum nach Belarus zurückzuschleusen, um eben den immer noch in Belarus Lebenden die Möglichkeit zu geben, auch in diese Bücher hineinzulesen. Also ein sehr ambitioniertes Projekt von einer Nobelpreisträgerin, die ja inzwischen auch schon ziemlich lange in Berlin im Exil lebt.
Dieser ganze Themenschwerpunkt hat in der Halle 4 stattgefunden bei der Leipziger Buchmesse. Wie war denn die Resonanz beim Publikum insgesamt in dieser Halle auf diese Themen?
Also das war auffallend, dass es wirklich sehr, sehr viel Interesse gab. Also natürlich Alexejewitsch, die rockte die Bude, muss man sagen. Das war wirklich eine absolut überfüllte Veranstaltung. Aber auch am Ukraine-Stand tummelten sich die Leute. Und insgesamt hatte ich den Eindruck, dass das Interesse an Literatur aus Südosteuropa extrem gestiegen ist. Also das war im Vergleich zu früheren Zeiten doch sehr viel mehr an Publikum, das dorthin gekommen ist, eben aus wahrscheinlich den bekannten Gründen, dass einfach dieser Teil der Welt sehr in den Fokus gerückt ist in der Zwischenzeit.
Die Leipziger Buchmesse, der Tagesbericht, war das von Stefanie von Oppen. Wir haben das Gespräch am Abend aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Filmregisseur Peter Lilienthal ist im Alter von 95 Jahren in München gestorben. Bekannt wurde er durch preisgekrönte Filme wie die Trilogie La Victoria von 1973, Es herrscht Ruhe im Land 1976 oder Der Aufstand von 1980. Für David erhielt Lilienthal bei der Berlinale 1979 den Goldenen Bären, die Geschichte über einen Vater und seinen geistig behinderten Sohn. In den 60er und 70er Jahren gehörte Lilienthal zu den Mitbegründern des neuen deutschen Films. Mit Kollegen wie Wim Wenders und Rainer Werner Fassbinder rebellierte er gegen die Allmacht der Produzenten und die Fremdbestimmung durch die Filmwirtschaft.
Man kann natürlich sagen, wir alle befinden uns in einer Zeit des Konformismus. Die Regisseure sind keine Ausnahme, keine Engel. Sie reagieren auf ein allgemeines politisches Klima. Es gibt jetzt oft mehr marktstrategisches Denken als ein Erbarmen mit der Menschheit, als ein Protest oder ein revolutionäres Verhalten. Das ist offensichtlich und da ist der deutsche Film, verhält sich da nicht anders als alle anderen.
Marktstrategisches Denken, also so nannte es Peter Lilienthal, was trotz Protest dann weiter zu einer immer stärkeren Kommerzialisierung führte. In seinem Film hat sich Lilienthal unter anderem mit den Erfahrungen seiner jüdischen Abstammung und den Militärdiktaturen in Lateinamerika beschäftigt. Soziale Ungerechtigkeit war ein Leitmotiv seines umfangreichen filmischen Schaffens. In nationalen Grenzen hat dieser Kosmopolit nicht gedacht.
Heimat, wofür? Wenn es Leute gibt, die das so sehr brauchen, das ist dann ihre Sache. Aber ich brauche sie ja gar nicht. Meine Freunde, die sind überall auf der Welt verstreut. Und dazu kommt, dass ich die merkwürdige Entdeckung gemacht habe, dass meine besten Freunde auch mit Heimat nichts anfangen können.
Der Filmregisseur Peter Lilienthal im Alter von 95 Jahren ist er jetzt in München gestorben. Und nun weitere Kulturnachrichten von Thomas Jedicke.
Der Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte geht in diesem Jahr an den russischen Publizisten und Oppositionellen Alexei Nawalny. In der Begründung der Jury heißt es, der in einem Straflager inhaftierte Nawalny riskiere sein Leben für Demokratie und Menschenrechte. Er habe Vetternwirtschaft und Korruption in Russland aufgedeckt und so den Hass von Präsident Putin auf sich gezogen. Den Preis wird am kommenden Mittwoch im Kölner Deutschlandradio-Funkhaus Georgi Alburow entgegennehmen. Er ist ein enger Mitarbeiter und Freund Nawalnys. Bei der Internationalen Museumskonferenz in Dakar im Senegal zur Zukunft von Museen mit 60 afrikanischen und europäischen Museumsdirektoren aus 38 Ländern wurde erstmalig eine gemeinsame Deklaration unterzeichnet. Beim Abschluss der dreitägigen Konferenz verpflichteten sich alle Beteiligten, Partnerschaften im Zeichen von gegenseitigem Vertrauen und Respekt zu stärken. Unter anderem geht es dabei um Wissensaustausch, den Aufbau eines Netzwerks und eine kontinuierliche Diskussion über die Rolle von Museen und Kulturerbe. Auch wird geplant, gemeinsame Wanderausstellungen in Afrika und Europa zu konzipieren und zu organisieren. Dadurch soll eine Veränderung der Narrative in afrikanischen und europäischen Museen erfolgen. Bei der BBC tritt der Vorsitzende des öffentlich-rechtlichen Senders zurück. Grund ist ein Privatkredit für den früheren britischen Regierungschef Boris Johnson. In dem Fall ist ein Untersuchungsbericht veröffentlicht worden. Demnach hat der BBC-Vorsitzende Richard Sharp mögliche Interessenkonflikte nicht offengelegt. Die Zeitung Sunday Times hatte im Januar berichtet, dass Sharp seinem langjährigen Freund Johnson Ende 2020 zu einem Darlehen verholfen hatte, in Höhe von umgerechnet bis zu 900.000 Euro. Kurz danach wurde Sharp offiziell von Johnsons Regierung für den BBC-Posten vorgeschlagen. Sharp hat noch einmal gesagt, dass der Vorstoß unbeabsichtigt war. Trotzdem wolle er bei der BBC Platz machen, auch um dem Sender nicht zu schaden. Die gebührenfinanzierte BBC bekommt immer wieder Kritik von Politikerinnen und Politikern. Konservative halten den Sender für zu links, Liberale für zu konservativ.
Mieczysław Weinberg, ein polnischer Komponist mit jüdischem Hintergrund. Die Nazis haben seine Familie umgebracht. Er konnte über Minsk nach Moskau fliehen und mit Hilfe von Dmitri Schostakowitsch hat er dann neu beginnen können. Und dann war er stalinistischer Verfolgung ausgesetzt. Was für ein Leben. 1996 ist Weinberg gestorben. Seine letzte Oper, Der Idiot, nach Dostojewski, hat er 1987 beendet. Vollständig uraufgeführt wurde sie erst 2013 in Mannheim. Jetzt hat in Wien das Theater an der Wien das Stück herausgebracht. Wir hören hier den Anfang der Oper, ein Mitschnitt aus der Generalprobe.
Thank you.
Der Anfang der Oper Der Idiot von Mieczysław Weinberg, gespielt vom ORF-Radio-Sinfonieorchester Wien, dirigiert von Thomas Sanderling. Miriam Damew hat für Fazit die Premiere im Theater an der Wien gesehen und ist jetzt live zugeschaltet. Frau Damew, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend aus Wien, hallo.
Wir haben es gehört, in diesem kurzen Ausschnitt, sehr markant und eingängig kündigen die Bläser wichtige Ereignisse an. Wovon handelt denn diese Oper?
Ja, die Oper ist eine Vertonung sozusagen von Dostojewskis Roman Der Idiot. Und Weinberg hat da natürlich ein kühnes Unterfangen auf sich genommen, diesen Roman, der immerhin knappe 1000 Seiten hat, sich dem anzunähern und hat daraus einen irrsinnig packenden Stoff gemacht. Er erzählt die Geschichte vom Fürst Mischkin, der von einem längeren Sanatoriumsaufenthalt in der Schweiz nach Russland zurückgekehrt ist und nun mit dem Zug zurück nach St. Petersburg fährt. Und dort trifft er auf den Kaufmann Rogoschin. Und das ist eigentlich der Beginn einer, wie soll man sagen, ein bisschen, naja, missbräuchlichen Beziehung und abgründigen Beziehung. Die beiden freunden sich an und Rogoschin zieht den kindlich naiven Mischkin in seine dunkle Besessenheit für Nastassja hinein. Nastassja ist eine Dame der gefallenen, eine gefallene Dame wird, als solche wird sie beschrieben. Und in Wahrheit dreht sich auch alles um Nastassja. Der Fürst wird sich in sie verlieben, Rogoschin liebt sie, die beiden buhlen auch um ihre Gunst und ja, daraus entsteht etwas ziemlich Abgründiges, was dann auch mit Nastassjas Tod endet, denn Rogoschin ersticht sie mit dem Messer, um sie nicht teilen zu müssen.
Der Dirigent Thomas Sanderling hat die Uraufführung 2013 initiiert in Mannheim. Er war begeistert von der Partitur. Auch die Premiere jetzt in Wien hat er dirigiert. Also beste Voraussetzungen, hohe musikalische Erwartungen also an ihn. Hat Sanderling die denn erfüllt?
Ja, absolut. Man merkt natürlich, man spürt und man hört, wie vertraut er mit Weinberg ist. Er hat die eigentliche Uraufführung in Mannheim dirigiert. Das Stück wurde ja davor nur einmal in einer verkürzten kammermusikalischen und Konzertantenfassung in Moskau aufgeführt, 5 Jahre vorm Tod des Komponisten. Und Sanderling, dadurch, dass seine Eltern mit Weinberg befreundet waren, hat er natürlich eine gewisse Nähe auch zum Komponisten. Und er macht das irrsinnig packend. Er ist ja selbst schon 80 Jahre alt und dirigiert das, aber hat das mit einem unglaublichen, wie soll ich sagen, Werf und Leidenschaft dirigiert. Und er hat diese sehr illustrative, sehr atmosphärische Musik mit diesem düsteren Grundton wirklich ganz fantastisch herausgespielt. Natürlich auch dank des Orchesters, das da alle Farben herausgekitzelt hat. Es ist ja sehr viel Blech dabei, es ist Holz dabei, es sind Xylophone dabei, es sind Pauken, Trompeten, Schlagwerk. Also das ist eine sehr faszinierende...
Expressionistisch.
Ja, es ist so ein bisschen eine Mischung. Man hört natürlich, gerade in dem Ausschnitt, den Sie gebracht haben, die Ouvertüre, die ist ja explizit an Schostakowitsch gewidmet, der mit Weinberg ja sehr gut befreundet hat und ihn noch gefördert hat und unterstützt hat. Und er hat das ja ausdrücklich auch, diese Ouvertüre, als Hommage an Schostakowitsch geschrieben. Und man hört immer wieder, also es spielt auch bei Weinberg dieses, das man von Schostakowitsch kennt, das Element der Groteske, der Ironie. Ja. Das spielt natürlich eine Rolle. Und ganz wichtig, was Weinberg in der Oper macht, er arbeitet mit Leitmotiven. Er gibt jeder Figur damit auch ihren eigenen Charakter. Bei Fürst Mischkin ist das zum Beispiel eine absteigende Akkordfolge. Bei der Nastassja sind das so tänzelnde Triolen, die ein bisschen an die Habanera aus Carmen erinnern. Und das gibt natürlich, macht noch einen ganz anderen, gibt den
so bekommt man einen ganz anderen Zugang zu den Figuren.
Sie sollten uns natürlich auch noch, Frau Dameff, einen Eindruck von der Inszenierung geben. Inszeniert hat der russische Regisseur Wassily Barkatow. Wie sah das aus?
Ja, also das war so wie auch die Geschichte und so wie auch eigentlich über weite Strecken Weinbergs Musik eher auf der düsteren Seite angelegt. Es ist sehr minimalistisch. Auf der Bühne, die dunkel ist, steht ein Zugabteil. Das Zugabteil ist sozusagen der Mittelpunkt der Inszenierung und die Inszenierung ist wahnsinnig schnell, weil ja Weinberg dadurch, dass er ja sehr viel mit Filmmusik gearbeitet hat, setzt er diese cineastischen Elemente auch ein. Das heißt, die Szenen wechseln rasant, gehen ineinander über, sind ineinander verschränkt, es gibt Verblendungen. Barkatow setzt das sehr gekonnt um, also auf der Bühne, man sieht dieses Zugabteil und dann dreht sich der Zug und dahinter ist plötzlich das Wohnzimmer von Nastassja oder man sieht die Tafel, eine Tafel mit einem Luster, wo Mischkins Familie sitzt. Und Barkatow arbeitet auch mit dem Element der Repetition. Also man fühlt sich ein bisschen wie in dem Film Täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Es entsteht immer wieder die gleiche Situation, in der sich Mischkin befindet und aus der es sozusagen kein Entrinnen gibt.
Ich glaube, Sie klingen fast begeistert, Frau Dameff. Vor allem wahrscheinlich auch, weil ja auch nicht nur gut musiziert wurde, sondern auch gut gesungen wurde.
Ja, also das waren durchwegs russischsprachige Sänger, was natürlich extrem wichtig ist bei so einem Stück. Also der Wortlaut, es war wirklich, man hat jedes Wort, wenn man es verstehen konnte, verstanden und sehr gut besetzt. Also der Mischkin, Dmitri Golovnin, ganz ausgezeichneter, sehr ausdrucksstarker Tenor, aber auch die Nastassja, Ekaterina Sannikova, eine ganz junge, dramatische Sopranistin mit tiefen Tönen. Also es war eigentlich ganz tolle Sänger, Schauspieler nämlich, weil das Stück lebt tatsächlich von der Musik, aber auch, es passiert hier nicht so viel. Und da braucht man einfach diese Ausdrucksstärke und die Spannung bleibt bis zum letzten Ton tatsächlich.
Die Oper Der Idiot von Mieczysław Weinberg im Theater an der Wien. Vielen Dank an Miriam Dameff.
Dankeschön und liebe Grüße aus Wien. Gute Nacht.
Es ist wieder soweit. Die Berliner Kunstwelt ist in nervöser Vorfreude. Das mittlerweile 19. Gallery Weekend Berlin steht vor der Tür. Eine der erfolgreichsten Exportschlager der Hauptstadt. Mittlerweile gibt es Gallery Weekends in Warschau, Paris, London und Tokio. Das Prinzip ist so einfach wie genial. Kommerzielle Kunstgalerien schließen sich zusammen und eröffnen Ausstellungen alle am selben Tag. Das ist wie ein Lockruf für Sammlerinnen und Sammler, um nach Berlin zu reisen und für die Aderbeiß der Kunstszene selbstverständlich auch. Was ist alles zu sehen, gibt am Wochenende und auch darüber hinaus, das hat sich Laura Helena Wurth angesehen. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Vernissagen also am laufenden Band. Was passiert denn da noch an diesem bevorstehenden Wochenende?
Also genau, es passiert genau das, alle Galerien eröffnen, aber dadurch, dass man sich eben auf diesen Moment geeinigt hat, gibt es eine wahnsinnige Dynamik in der Stadt. Wenn man sich in den Epizentren dieses Gallery Weekends bewegt, also in der Auguststraße in Mitte oder in der Potsdamer Straße in Schöneberg, dann sieht man da Sammlerscharen von toll ausgeföhnten Frisuren von Sammlerinnen durch die Straßen laufen. Und das ist total toll. Und was man aber immer nicht vergessen darf, ist, dass quasi dieses Gallery Weekend den Vorteil hat, dass Berlin ja bekannt ist als eine Stadt, in der nicht so gut verkauft wird, aber es ist die Einläutung für den Kunstsommer und danach kommt die Art Basel und das Komitee der Art Basel, was bestimmt, wer da rein darf und wer nicht, das läuft natürlich auch durch Berlin und guckt sich die Galerien in ihren Heimatorten an, was die dort so zeigen. Das heißt, die Galerien zeigen nicht das, was sie am besten verkaufen können, sondern das, was am besten ist eigentlich. Und das hat auch die Direktorin des Gallery Weekend, Maike Kruse, nochmal so erzählt.
Es werden über 80 Künstlerinnen und Künstler ausgestellt. Und was dieses Jahr ganz besonders toll ist, ist, dass sehr viele Künstler zu sehen sind, die neu im Programm sind oder das erste Mal gezeigt werden. Viele Galerien haben in der Corona-Zeit ihr Programm neu positioniert und auch diversifiziert. Und das ist der Effekt, den wir dieses Jahr sehen. Und das ist ein sehr spannendes Programm. Und der Besuch des Gallery Weekends ist fast wie der Besuch einer Biennale, die über die ganze Stadt verteilt ist.
Sagt Maike Kruse. Kruse, die Direktorin des Gallery Weekend. Jetzt sollten Sie uns, Frau Wurth, auch ein bisschen konkret schildern, was da zu sehen ist. Welche Kunst erwartet denn die BesucherInnen?
Genau, also es ist eine wahnsinnige Qualität, wenn man Qualität als biennale Teilnehmerinnendichte sehen möchte. Da sind ganz viele Künstlerinnen, deren Ausstellungen arbeiten man, glaube ich, in dem Kontext in Berlin gar nicht so schnell sehen könnte, weil die Institutionen durch ihre bürokratischen Strukturen logischerweise einfach zu langsam dafür sind. Zum Beispiel die viel diskutierte Arbeit von Hito Steil, die sie letztes Jahr von der Documenta abgezogen hat, ist jetzt bei Esther Schipper in der Galerie zu sehen, in einer Ausstellung beziehungsweise in einer Installation, die vielleicht das erste Mal das Wort immersiv, also eintauchend, wirklich verdient hätte. Denn da taucht man in so einen schwarzen Raum, ist umgeben von Musik, muss sich komplett neu orientieren. Und dann geht es um Ökologie und Kryptowährung. Und auch dort wieder, die Ausstellung ist gar nicht, beziehungsweise das Exponat ist gar nicht zu verkaufen. Was zu verkaufen ist, sind so Pflanzkübel, die da drin sind. Und die Einnahmen gehen eben auch nicht an die Galerie oder die Künstlerin, sondern an die Erdbebenhilfe in Syrien. Und es sind wahnsinnig viele Retrospektiven, es tauchen neue Namen auf, wahnsinnig viele politische Arbeiten. Und man kann jetzt mit dem ganzen Name-Dropping anfangen, dann wüsste man aber wahrscheinlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber das ist eben auch eine Qualität dieses Gallery Weekends, mit der Überforderung zu spielen und zu arbeiten.
Wenn ich jetzt, Frau Wurth, nur Zeit für den Besuch von 3 Galerien hätte, welche sollte ich denn Ihrer Meinung nach auswählen?
Ja, das bleibt ja bei solchen Großveranstaltungen immer nicht aus, dass man mit so besten Listen arbeiten muss. Es fällt mir zugegebenermaßen sehr schwer, aber 3 Stück habe ich mir jetzt rausgesucht. Also Sheila Hicks hat ganz tolle Stoffarbeiten gemacht, die ist bei Maya Rieger in Charlottenburg zu sehen. Sheila Hicks ist 88 Jahre alt, hat 2017 auf der Venedig Biennale ausgestellt und hat noch bei Josef Albers, als der in Yale unterrichtete, gelernt. Das sind riesige Stoffskulpturen, bei denen man immer nicht ganz genau weiß, ob man sich jetzt gerne reinkuscheln möchte oder ob die einen gleich anspringen, weil die so belebt aussehen. Dann würde ich Chao Fai bei Sprüt Magers in Mitte unbedingt empfehlen. Die setzt sich mit wahrscheinlich dem drängendsten Thema unserer Zeit auseinander, mit dem Metaverse, was man nirgendwo eindringlicher erfahren kann als dort. Auch sehr angenehm für dieses sehr bewegungsintensive Wochenende. Man kann das im Liegen oder im Sitzen auf sehr bequemen Sitzmöglichkeiten tun. Und bei Tanja Wagner in Schöneberg wiederum kann man Kapwani Kiwanga sehen, die zuletzt genau diese Skulpturen auf der Venedig Biennale 2022 gezeigt hat. Das sind riesige Glasskulpturen gefüllt mit Fracking-Sand, also hochpolitisierter Sand, ja eigentlich, dessen Abbau das ganze Ökosystem ins Schwanken bringt. Sehr, sehr schön ästhetischer habe ich das noch gar nicht aufbereitet gesehen.
Galerien. Gibt es denn auch noch sowas wie eine Zugabe?
Die gibt es. Es hängen sich ja dann immer allerlei Veranstaltungen und Projekte ran an sowas, wenn was Großes in der Stadt passiert. In dem Fall haben sich die Projekträume, die nicht kommerziellen Projekträume der Stadt zusammengetan und haben das Sellerie Weekend erfunden. Humoristischer Name, aber tolle Aktion. Da kann man dann zum Beispiel das Eternithaus im Hansaviertel betreten. Das ist sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ist eine ganz wahnsinnig tolle Designausstellung, wo man sich eigentlich fast wieder wie beim Salone del Mobile in Mailand fühlt.
Und das Fazit?
Ich würde sagen, bequeme Schuhe anziehen und sich möglichst viel angucken und sich der Überforderung mal hingeben. Selten hat man so viel hochkarätige Kunst in der Stadt. Und ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, die Galerien sind ja alle umsonst zugänglich. Das heißt, das ist alles sehr, sehr niedrigschwellig. Einfach mal reingehen.
Das Gallery Weekend in Berlin, ein Ausblick war das von Laura Helena Wurth. Vielen Dank, guten Abend.
Dankeschön.
Sie hören Fazit und nun folgt der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Ob und wenn ja, inwieweit der Roman Noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barr ein Schlüsselroman ist, der etwa dem Springer-Chef Döpfner missfallen muss, darüber wurde in den Feuilletons reichlich diskutiert. Ohne diesen Hintergrund ausdrücklich aufzublenden, erklärt Verena Luken in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie der Zeitungstycoon William Randolph Hearst reagierte, als er sich in Orson Welles' Citizen Kane porträtiert fand. Sie werden es wissen, Citizen Kane von 1941 gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Welles war gerade 25, als die Dreharbeiten begannen. Natürlich wurde auch Welles gefragt, wie viel Wahrheit steckt in ihrem Film, führt Luken aus. Seine Antwort, eine besonders hässliche Episode, die Kane unmissverständlich als William Randolph Hearst erkennbar gemacht hätte, habe er aus dem Drehbuch gestrichen, weil sie nicht wirklich in den Film passte. Dabei vermutete Welles, diese so wahrhaftige wie grauenvolle Szene hätte ihm jede Menge Ärger mit Hearst erspart. Denn niemals hätte dieser zugeben können, er erkenne sich in dieser Filmfigur und ihrem brutalen Verhalten wieder. Doch so oder so hat Hearst viel Geld ausgegeben, um den Kinostart von Citizen Kane zu verhindern und sogar versucht, Kopien und Negativ aufzukaufen, was offenbart, dass er sich sehr wohl getroffen fühlte. Nun ist Matthias Döpfner kein William Randolph Hearst und Benjamin von Stuckrad-Barre gewiss kein Orson Welles. Trotzdem gefällt es uns, dass die FAZ gerade jetzt die Story aus alten Hollywood-Tagen erzählt. Apropos alt. Das Internet ist für uns alle Neuland, hat Angela Merkel 2013 geunkt. Da war das World Wide Web 20 Jahre alt. Nun wird es 30, ein Jubiläum, das die Tageszeitung per kursorischem Rückblick würdigt und Merkels legendären Spruch, sei es aus Belustigung oder Häme, freistellt und fett druckt. Hier ein Auszug aus dem Artikel von Johannes Drostowski. 1994, Jeff Bezos gründet Amazon. Tschüss Fußgängerzone, hallo ungezählte Vorwürfe über miese Arbeitsbedingungen für Lieferant, Sternchen-Innen und Lagerarbeiter, Sternchen-Innen. 12. Mai 1995, Bezos bekommt Konkurrenz. Taz.de. Das ist der ironisch witzige Höhepunkt in dem ansonsten etwas müden Taz-Rückblick auf 30 Jahre www. Und noch ein Rückblick. Kurt Kister macht sich in der Süddeutschen Zeitung anlässlich der mehrjährigen Abschiedstour von Elton John einige finale Gedanken. Die lange Farewell-Tour dient auch dazu, all jenen Mut zu machen, die über 5 Jahrzehnte mit ihm groß geworden sind, die hören sollen, dass eben noch nicht alles vorbei ist. Bob Dylan ist seit ungefähr 30 Jahren auf Farewell-Tour. Wenn die eine Botschaft hat, lautet sie: Es war nie so, wie ihr da unten im Publikum geglaubt habt und womöglich noch immer glaubt. Elton John dagegen singt: I'm still standing, better than I ever did. Er hat es auch wieder am Donnerstagabend in München gesungen, stimmstark und beschwörend. Er sitzt da wie ein stämmiges altes Kind, trotzig, lebensweise und ungeheuer unterhaltsam. Elton John ist der Beweis dafür, dass früher vieles schlecht, Drogenexzesse, Geldverschwendung, Pop-Hybris war, aber auch vieles lauter und lustiger. Kurt Kister in der SZ. Ebenfalls in der SZ berichtet Andreas Bernhard über einen Vortrag von Peter Sloterdijk in Weikersheim bei Würzburg. Ein Vortrag, der, so Bernhard, lange zwischen schläfrigen Abschweifungen und kulturkritischem Ressentiment pendelte. Doch dann geht auf einmal ein Ruck durch Sloterdijks Rede. Vielleicht ist er plötzlich von sich selbst gelangweilt und es folgen 7, 8 atemberaubende Minuten, in denen er den Beginn des Steinkohlezeitalters in den 1860er Jahren und Karl Marx gleichzeitig erscheinende Analysen über Arbeit, Entfremdung und Proletariat zusammendenkt. Bernhard erläutert das Atemberaubende einige dichte Absätze lang, um letztlich doch zu seufzen: Gerade als sich die Konturen des Vortrags zu schärfen scheinen, sagt alles wieder in sich zusammen. Sloterdijk kehrt nach kurzer Demonstration seines Genies wieder in den Modus der somnambulen Abschweifung zurück. Typisch Sloterdijk. Wir vermuten übrigens, dass er in jenen Minuten, die der SZ-Autor Bernhard feiert, aus seinem jüngsten Buch referiert hat, Die Reue des Prometheus, das wir hiermit empfehlen. Was indessen das Wochenende angeht, wünschen wir Ihnen mehr als nur 8 atemberaubende Minuten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.